Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Afghanistan soll selber Verantwortung übernehmen, beschließt die Außenministerkonferenz in Kabul. Doch kann Afghanistan das überhaupt? Die ethnische Gewalt dauert an im Süden Kirgisistans, auch 40 Tage nach den blutigen Unruhen, sagt die UNO und bestätigt unser Mann vor Ort. Außerdem, die Exportwirtschaft leidet unter dem starken Franken oder etwa doch nicht. Einheitsstipendien für Studierende, warum die Kantone dagegen sind und 50 Jahre afrikanische Unabhängigkeit. Doch Unabhängigkeit wovon? Der renommierte britische Entwicklungsökonom Paul Collier zieht Bilanz. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Roger Brändlin mit den Nachrichten.
In Afghanistan soll die Verantwortung für die Sicherheit spätestens Ende 2014 endgültig an einheimische Soldaten übertragen werden. Die internationale Afghanistan-Konferenz in Kabul hat dieses Ziel des afghanischen Präsidenten Karzai gut geheißen. Zudem soll künftig die Regierung in Kabul die Hälfte der internationalen Finanzhilfe für Afghanistan selbst verteilen. Unterstützt wird überdies der Plan Karzais, etwa 36.000 Kämpfer der Taliban in die afghanische Gesellschaft einzugliedern. Die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay macht den Behörden in Kirgisistan schwere Vorwürfe. Auch jetzt noch würden im Süden des Landes Usbeken willkürlich verhaftet und gefoltert. Anwälte und Familien von Opfern würden massiv eingeschüchtert. Schließlich verwehre das Militär Verletzungen den Zugang zu Spitälern und medizinischer Versorgung. Griechenland, Spanien und Irland haben trotz ihrer Schuldenprobleme Geld an Kapitalmarkt aufnehmen können. Börsenhändler sagen, die Lage am europäischen Markt für Staatsanleihen scheine sich zu entspannen. Allerdings müssen die drei Länder etwas höhere Schuldzinsen zahlen. In Spanien sorgen massenweise angeblich kranke Fluglotsen für Verspätungen auf den Flughäfen. Die Gewerkschaft der Lotsen beschuldigt die spanische Regierung. Sie habe längere Arbeitszeiten und kürzere Ruhezeiten verordnet. Das führe zu mehr Stress. Die Regierung will nun auf Flugverkehrsleiter des Militärs zurückgreifen. In Frankreich drohen die Fluglotsen ab heute Abend mit Streiks. Betroffen sind offenbar vor allem die Kurz- und Mittelstreckenverbindungen. Den französischen Lotsen geht es um sichere Arbeitsplätze, auch bei einer Neueinteilung der europäischen Luftraumüberwachung. Die Schweiz exportiert und importiert wieder mehr. Der Außenhandel hat sich von Januar bis Juni klar von der Weltwirtschaftskrise erholt. Vor allem Schweizer Uhren erfreuten sich einer starken Nachfrage. Im Vergleich zur Vorjahresperiode wurden fast 20% mehr Uhren ausgeführt. Noch sei das Niveau von vor der Krise aber nicht erreicht, teilt die eidgenössische Zollverwaltung weiter mit. Stipendien an Studierende sollen in allen Kantonen nach gleichen Kriterien vergeben werden. Das verlangt eine Volksinitiative des Verbands der Schweizer Studierenden. Heute hat die Unterschriftensammlung begonnen. Nach Ansicht der Initianten ist das Stipendienwesen in der Schweiz ein Glücksspiel. Deshalb solle der Bund die Koordination übernehmen. Die Studierenden fordern zudem eine 500 Millionen Franken, damit die Ausbildungshilfe aufgestockt werden kann. Ein Hochschulabschluss hänge nach wie vor vom Einkommen der Eltern der Studierenden ab, beklagt der Verband. Die Schweizer Getreideproduzenten wehren sich gegen verbilligtes Mehl aus der EU. Die Zollsenkung durch den Bund auf den 1. Juli könne den Getreideanbau in der Schweiz unrentabel machen und dessen Ende bedeuten. Mehl aus den EU-Staaten ist jetzt nicht mehr teurer als Schweizer Mehl. Wegen verbotener Preisabsprachen für Tierfutter büßt die Europäische Union 9 Phosphatfirmen. Sie müssen total 175 Millionen Euro Geldbußen bezahlen. Während 35 Jahren teilten die Unternehmen aus Europa und den USA die Märkte untereinander auf und hielten so die Preise hoch. Phosphate sind Hauptbestandteil von Tierfutter für Nutz- und Haustiere. In Deutschland werden Bankkunden weiterhin jämmerlich schlecht beraten, wenn es um die Anlage ihrer Gelder geht. So lautet wörtlich die Bilanz einer Untersuchung der Deutschen Stiftung Warentest. Bei den Kundengesprächen würden oft gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten. So gäbe es kein Beratungsprotokoll und Risiken würden verschwiegen. Nach wie vor erkundigten sich viele Bankmitarbeiter auch nicht nach den finanziellen und persönlichen Verhältnissen ihrer Kunden. Wichtig sei den Bankangestellten die Provision. Die EU ist dabei, für Strafverfahren Mindestanforderungen festzulegen. Wird ein EU-Bürger in einem anderen EU-Mitgliedsland festgenommen, soll die Polizei ihn künftig in seiner Muttersprache über seine Rechte aufklären. Dies schlägt die EU-Kommission dem EU-Parlament vor. Kohlebergwerke in der Europäischen Union sollen in Zukunft keine staatlichen Subventionen mehr erhalten. Dieses Ziel verfolgt die EU-Kommission. Sie will, dass unrentable Bergwerke bis in 4 Jahren stillgelegt werden. Vom Plan der EU-Kommission wären vor allem Deutschland, Polen und Spanien betroffen. China ist neu der größte Verbraucher von Energie. Nach den Berechnungen der Internationalen Energieagentur überholte China die USA leicht. Vor 10 Jahren hätten die Vereinigten Staaten noch doppelt so viel Energie verbraucht wie China. In der Tour de France führt nach der 3. Pyrenäen-Etappe weiterhin der Spanier Alberto Contador das Gesamtklassement an, 8 Sekunden vor dem Luxemburger Andy Schleck. Contador und Schleck erreichten das Ziel in Bau gemeinsam, knapp 7 Minuten hinter dem französischen Etappensieger Pierrick Fédrigo. Die amerikanische Bank Goldman Sachs hat im 2. Quartal noch einen Gewinn von $450 Millionen gemacht, gegenüber 2,7 Milliarden vor einem Jahr. Grund für den Dämpfer waren unter anderem die britische Bonussteuer von $600 Millionen und die Rekordstrafe der US-Börsenaufsicht in fast gleicher Höhe. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss heute bei 6.123 Punkten, minus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.077 Punkten, minus 0,8%. Zu den Devisen. Der Euro wird zu 1.3533 gehandelt, der Dollar zu 1.0485. Das Wetter. Es gibt einen sonnigen und warmen Sommerabend. Die Quellwolken über den Bergen lösen sich wieder auf. Auch morgen wird es erneut sonnig und heiß bei 30 bis 32 Grad. Über den Bergen bilden sich jedoch im Laufe des Nachmittags Quellwolken, sodass es vor allem in den Alpen und im Jura örtlich Platzregen und Gewitter gibt. In der Nacht auf Donnerstag wird es in Jura näher gewitterhaft. Tagsüber scheint aber wieder oft die Sonne bei schwülen 28 bis 30 Grad. Gegen Abend ist mit lokalen Regenschauern und Gewittern zu rechnen.
Die Minister sind korrupt, doch die Vormundschaft kann nicht ewig dauern. Der Kommentar zur Afghanistan-Konferenz. Lieber in Russland Kartoffeln ernten, als noch hierbleiben. Das Gespräch über usbekische Angst im Süden Kirgisistans. Außerdem einheitliche Stipendien, ein Vorhaben, das die Kantone irritiert. Die Schweizer Exportwirtschaft ist sie doch stärker als der Franken und
the international community was naive in pushing elections as the first step of democracy. Actually, I think elections should be the last step in building democracy.
Wahlen sollten nicht der erste, sondern der letzte Schritt zur Demokratie sein. Der britische Entwicklungsökonom Paul Collier über ein halbes Jahrhundert afrikanische Unabhängigkeit und was verkehrt lief und was dennoch Hoffnung gibt. Schließlich die Kunst, die Wissenschaft. Ein Ausstellungsbesuch in Rapperswil, hier in Mechoder Zeit. Mehr Geld, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung für die afghanische Regierung. Das ist kurz gefasst das Ergebnis der großen Außenministerkonferenz in Kabul. Die Afghanen sollen ihr Schicksal stärker in die eigene Hand nehmen und sie wollen es auch, sagt Präsident Karzai. Die in Afghanistan engagierten westlichen Länder wiederum wollen, auch das wurde deutlich, Verantwortung abgeben. Sind aber die Afghanen tatsächlich imstande, die Verantwortung zu übernehmen? Es gibt keine Alternative, meint unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger in seinem Kommentar.
Bei der heutigen internationalen Afghanistan-Konferenz war eines von vornherein klar: Weiterfahren wie bisher geht nicht. Es geht nicht, weil die Afghanen die massive westliche Truppenpräsenz zunehmend stört. Und es geht nicht, weil die Wähler in den NATO-Staaten das Engagement am Hindukusch immer vehementer ablehnen. Offenkundig ist, es läuft, allem Zweckoptimismus zum Trotz, nicht gut in Afghanistan. Nicht klar war bisher, wie es nun weitergehen soll. Ganz genau weiß man das auch nach dem symbolträchtig erstmals in Kabul selber inszenierten Außenministertreffen nicht. Immerhin wurde ein Weg vorgezeichnet. Ziel ist, dass die Afghanen nun Schritt für Schritt selber mehr Verantwortung für ihr Land übernehmen. Nicht länger sollen 80% der westlichen Entwicklungshilfemilliarden am Staatsapparat vorbeifließen. Die afghanische Regierung soll stärker Herr über die ausländischen Mittel werden, also vermehrt selber bestimmen, wofür sie ausgegeben werden. Außerdem soll die Regierung mit ihrer Armee und ihrer Polizei bis 2014 in sämtlichen Provinzen für Sicherheit, Ruhe und Ordnung sorgen. Wortreich wurde auf der heutigen Konferenz beteuert, Afghanistan sei zu all dem in der Lage, was natürlich reine Schönfärberei ist. Noch immer gibt es durch und durch korrupte Minister. Von einem kompetenten Verwaltungsapparat kann keine Rede sein. Armee und Polizei sind noch längst nicht dort, wo sie sein müssten, um resolut die Taliban in Schach zu halten. Und dass sich der harte Kern der Taliban-Führung in eine Friedenslösung einbinden lässt, ist mehr als fraglich. Warum sollten sie? Es läuft ja zurzeit alles zu ihren Gunsten. Trotz allem gibt es zur heute beschlossenen Übergabe von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung an die Afghanen selber keine Alternative. Auch wenn die Afghanen manches schlechter machen werden als heute der Westen, sie müssen es selber machen. Das Land steht nun seit 9 Jahren unter Vormundschaft. Das kann nicht ewig fortdauern. Nicht aus Sicht der afghanischen Bevölkerung und nicht aus Sicht der Wähler in den NATO-Ländern. Den Kurswechsel jetzt einzuleiten, trotz aller Probleme, Mängel und Unsicherheiten, heißt aber zugleich, sich verabschieden von noblen, jedoch völlig unrealistischen Zielen. So schnell wird es am Hindukusch nicht friedlich zugehen. Und von einem demokratisch-freiheitlichen Rechtsstaat, von einer wirtschaftlich prosperierenden Nation, ist Afghanistan noch Lichtjahre entfernt. Das einzusehen, ist auch schon ein Fortschritt.
Fredrik Steiger kommentierte. Der Süden Kirgisistans war die Szene schwerer ethnischer Gewalt zwischen zwei ansässigen Volksgruppen, der kirgisischen Mehrheit und der usbekischen Minderheit. Besonders schlimm waren die Übergriffe und Brandschatzungen der Schlägertrupps in der Stadt Osh. 40 Tage sind seither vergangen, die 40 Tage der traditionellen Trauerzeit, an deren Ende sich die Familien der Toten wieder versammeln. Der Journalist Markus Benzmann verfolgt für uns die Situation vor Ort in Osh. Ich fragte ihn nach seinen Eindrücken.
Heute Morgen bin ich zu der Familie des ermordeten Stadtabgeordneten Askar Shakirov gefahren. Er hatte am 11. Juni versucht, so sagt die Familie, zwischen den heranstürmenden Kirgisen und den abwehrbereiten Usbeken zu vermitteln und sei dann von den Usbeken erschossen worden. Heute sind die 40 Tage vorbei, aber sie haben die Trauerfeier schon vor 2 Tagen begonnen, weil sie müssen teilen, denn der Abgeordnete hatte auch usbekische Freunde, die können aber zusammen mit den Kirgisen nicht kommen. Und so waren zuerst die Kirgisen, die den toten Abgeordneten betrauert haben. Und heute war eine Handvoll usbekischer Nachbarn da, die trotz der ethnischen Krise die Freundschaftsbande halten und haben ihr Beileid bekundet.
Das sind Eindrücke von kirgisischer Seite. Trauern auch die Usbeken in dieser Form?
Also man muss noch sagen, dass die Kirgisen überzeugt sind, dass die Usbeken alles angefangen hätten. Es gibt auch in der intelligenten kirgisischen Seite keinerlei Einsicht, dass letztendlich hier tatsächlich ethnische Zerstörung stattgefunden hat. Während sich die Kirgisen recht fühlen und auch die Machtinstrumente in den Händen halten, so sind die Usbeken leben in ihren zerstörten Häusern, jetzt in Zelten, die von dem UN-Flüchtlingswerk dort aufgestellt sind. Und sie trauen sich halt nicht. Sie müssen täglich mit Razzien rechnen, wo sie verhaftet werden. Wenn sie in die Hände kirgisischer Sicherheitskräfte fallen, werden sie also geschlagen oder auch beleidigt. Und es gibt Folterungen und es ist eine Atmosphäre der Angst. Und da sagen viele Usbeken, dass sie die 40 Tage keiner dieser Feste überhaupt feiern können. Auch haben sie nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch wollen sie kein Aufsehen erregen. Ich habe nur eine Familie getroffen, die morgen den Tod ihrer 2 Söhne trauern möchte. Aber diese Familie ist auf dem Weg, schon Osh zu verlassen. Sie hat für sehr, sehr viel Geld Tickets gekauft und will nach Petersburg ausfliegen.
Es gibt in der Tat Berichte von fortgesetzter ethnisch motivierter Gewalt, die von Menschenrechtsorganisationen kommen und heute neuerdings auch von der UNO. Haben Sie Kenntnis von solchen Übergriffen?
Ja, also ich persönlich bin Zeuge geworden oder ich wurde angerufen von einem vorherigen Gesprächspartner, dessen Sohn verhaftet wurde. Und dann bin ich dann einfach in die Polizeistation hineingegangen. Und gleich an der Eingangstür stand ein Polizist, kirgisischer Polizist, der besoffen war. Und dann kann man sich ja überlegen, was in den Kellern passiert, wenn Usbeken dort verhaftet und verhört werden, im Angesicht von auch total trunkener Sicherheitskräfte. Das große Problem ist, dass die Sicherheitskräfte zum größten Teil kirgisisch sind, zumindest die Polizisten auf der Straße, und dass die Öffentlichkeit hier das Gefühl hat, die Kirgisen sind unschuldig, sie sind die Opfer und die Usbeken sind diejenigen, die die Unruhen angestiftet haben. Und so funktioniert eigentlich auch jetzt die Strafverfolgung. Es werden rein Usbeken verhaftet, keinerlei fragt, wer hat denn die usbekischen Häuser angezündet, wer hat in den usbekischen Häusern geplündert und wer hat dort gemordet. Auf der kirgisischen Seite finden keine Fahndungen statt, nur auf der usbekischen, und da werden diejenigen, die verhaftet werden, zum Teil sehr brutal behandelt.
Weiß man denn inzwischen Näheres über die tatsächlichen Hintergründe der Gewalt? Wie weit ist sie ethnisch, wie weit sind Drogenbarone im Spiel?
Also ich denke, wir haben es im Süden Kirgisistan mit einer 3 Monate währenden Anarchie, wo Kriminalität, verschiedene politische Gestalten versuchten, sich zu positionieren, mit Privatarmeen ein Klima des Unrechts geschaffen haben und der Rechtlosigkeit. Aber gleichwohl, was immer der Auslöser dieser Gewalt war, so muss man doch sagen, im Verlauf sind mehrere tausend Kirgisen durch die Städte gezogen und haben wahllos zerstört und zum Teil mit Unterstützung der kirgisischen Regierung. Und ich glaube, es gibt 2 Wege. Man muss auf der einen Seite natürlich die Ursachen herausfinden, und die sind sehr mythenverhaftet. Jede Gruppierung hat ihre eigene Geschichte zu erzählen. Aber man muss auch erklären, wie konnte es sein, dass tausende Leute bereit waren, eine andere Volksgruppe zu ermorden? Und wer trägt dafür die Verantwortung? Und bisher steht die jetzige kirgisische Regierung vor diesem Problem mit geschlossenen Augen und will dieses auch nicht angehen.
Sie sprachen eingangs von der usbekischen Familie, die keine Hoffnung mehr sieht und nach Petersburg ausreisen will. Ist das ein Einzelfall?
Nein. Also es gibt nur noch Business Class von Osh nach Russland. Das kostet pro Einzelticket $500, eine immense Summe für dieses Land. Jeder, der irgendwie Geld hat, Verwandte hat oder eine Ausbildung, versucht, so schnell es geht, das Land zu verlassen. Und ich habe mit einem Jurist getroffen, der in einem sehr ansehnlichen Haus wohnte und hier sehr wohlhabend war, der sagte, er würde notfalls in Russland Kartoffeln ernten, aber er würde das nicht mehr länger aushalten, weil nach diesen Morden jetzt eben auch eine gezielte Apartheid ansetzt. Usbeken, die versuchen, irgendwelche Dokumente zu erhalten oder sich an Ämter wenden, werden öffentlich und gnadenlos von den kirgisischen Beamten beleidigt. Und er sagt, das kann er nicht mehr ertragen, und für seine Kinder will er das nicht haben, und so will er raus nach Russland, und wie immer er dort leben kann und sein Brot verdienen kann, das würde er tun.
Die kirgisische Präsidentin Otunbajewa hat sich inzwischen bereit erklärt, eine internationale Polizeitruppe der OSZE ins Land zu lassen. Wie weit kann das die Lage verändern?
Ich bin da sehr positiv gestimmt, weil ich denke, die Kirgisen haben immer noch das Gefühl, vom Westen geliebt werden zu wollen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ein dänischer oder ein Schweizer Polizist an der Straßenkreuzung steht, dass vor seinen Augen die kirgisischen Polizisten dann nicht den usbekischen Passanten oder die Passantin traktieren, oder wenn ein holländischer Polizist in der Polizeistation geht, dass dort auch nicht verprügelt wird. Also allein das kontrollierende Auge könnte in meinen Augen schon Gewalt verhindern.
Das Land befindet sich gleichzeitig in einer Art Vorwahlkampf. Ein neues Parlament soll gewählt werden. Eine Übergangsregierung führt im Moment die Geschäfte. Wie weit destabilisiert diese politische Unsicherheit die Lage zusätzlich?
Also das Problem ist, der Wahlkampf hat ja noch nicht begonnen. In der nächsten Zeit wird erwartet, dass für den Oktober, vielleicht sogar so für den September, die Wahlen angesetzt wird, und dann geht der Wahlkampf richtig los. Und das große Problem ist, weil halt die kirgisische Öffentlichkeit in einer ziemlich nationalistischen Stimmung ist, dass die Parteien natürlich versuchen werden, diese Stimmung zu bedienen. Und die große Gefahr ist, dass der Wahlkampf den ethnischen Hass noch weiter anfeuert.
Sagt der Journalist Markus Benzmann am Telefon in Osh. Der Franken ist stark, und doch geht es der Schweizer Exportindustrie wieder besser. Die Ausfuhren sind im ersten Halbjahr um 8,2% gestiegen. Profitiert hat beispielsweise die Metall- und Maschinenbaubranche. Dennoch, es herrscht weiter Skepsis. Wirtschaftsredaktor Thomas Ober.
Die Gebrüder Brehm AG produziert mit ihren rund 30 Mitarbeitern im zürcherischen Dietikon Präzisionsteile für die Textil- und die Automobilindustrie. Nach einem schlechten Jahr 2009 könne man jetzt zufrieden sein, sagt Geschäftsleiter Martin Brehm.
Das 2010, das ist sehr erfreulich gestartet. Wir können da einen Umsatzzuwachs von über 30% verbuchen. Das ist doch eine schöne und respektable Zahl.
Wo man sich auch umhört in der Schweizer Metallindustrie und auch bei den Maschinenbauern, heißt es derzeit nur eines. Erfreulich sei es gelaufen im ersten Halbjahr 2010. Marcel Imhof, Konzernleitungsmitglied der Firma Schmolz und Bickenbach, die in Emmenbrücke das ehemalige Stahlwerk von Swiss Steel besitzt.
Im Vergleich zum Vorjahr hat er sich praktisch verdoppelt, der Bestellungseingang, und der Bestellungsbestand hat sich verdreifacht.
In einzelnen Presswerken in der Aluminiumindustrie kommen die Firmen derzeit zum Teil sogar kaum mehr nach mit Produzieren, sagt Marcel Menet vom Schweizer Aluminiumverband.
Die Schweizer Press- und Walzwerke und auch ein Großteil der Gießereien sind mengenmäßig wieder sehr gut ausgelastet. Es sind zum Teil auch wieder Kapazitätsengpässe auszumachen.
Trotzdem müsse man ein wenig relativieren. Der Aufschwung sei zwar da, aber es sei bloß ein Aufschwung im Vergleich zu einem katastrophalen Jahr 2009, sagt Marcel Menet.
Wir kommen aus einer tiefen Talsohle. Da kann die Erholung, die wir jetzt im ersten Halbjahr hatten, das nicht wettmachen. Wir bewegen uns jetzt im Moment etwa auf dem Niveau von 2006, 2007.
Kommt dazu, der Schweizer Exportindustrie macht in letzter Zeit vor allem der hohe Franken bzw. der tiefe Euro zu schaffen. Die Ausfuhren in den Euroraum haben die Firmenrechnung belastet, bestätigt Marcel Imhof vom Stahlkonzern Schmolz und Bickenbach.
Unser Werk exportiert fast 100% der Produktion in den Euroraum. Das heißt, die entsprechende Kursentwicklung wirkt sich natürlich bei unseren Verkaufspreisen und damit bei unseren Margen negativ aus.
Dies führt für viele Betriebe zur absurden Situation, dass man dieses Jahr zwar wieder massiv mehr Produkte absetzen kann, die Abrechnung Ende Jahr dann aber trotzdem schlecht aussieht. Marcel Menet vom Aluminiumverband.
Man ist gut ausgelastet, aber mit dem Sinken der Marge besteht die Möglichkeit, dass der Gewinn massiv reduziert wird oder sogar mit guter Auslastung, dass kein Gewinn mehr erzielt werden kann.
Von Euphorie ist man in der Schweizer Industrie deshalb noch weit entfernt. Zwar können die Unternehmen dieses Jahr wieder viele Arbeitsplätze besser auslasten, aber meist greifen sie auf das Personal zurück, das im letzten Jahr noch Kurzarbeit geleistet hat. Neue Arbeitsplätze zu schaffen, davor schrecken viele Firmen noch zurück. So beispielsweise auch der Unternehmer Martin Brehm.
Lieber einmal auch einen Auftrag ablehnen, weil man ihn halt nicht durchziehen kann intern, als jetzt wieder schnell Belegschaft aufbauen und dann in der nächsten Krise wieder Leute abbauen zu müssen. Das möchten wir nicht. Deshalb, wie gesagt, eher konservative Haltung und schauen, wie sich auch das in den nächsten 6 bis 12 Monaten entwickelt.
Vorsichtig sein heißt also die Devise in der Industrie. Doch glaubt man den Prognosen, wird der Aufschwung weitergehen. Das Argument der Experten, nach der Krise gibt es in fast allen Exportmärkten der Schweizer Industrie eine große Nachfrage nach Schweizer Qualitätsprodukten.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit 50 schwierigen Jahren für Afrika und umgebauten Welten und der Suche nach dem Westpol in Rapperswil. Zunächst aber: Nicht nur die Kinder von Reichen sollen sich ein Studium leisten können, deshalb gibt es Stipendien als finanzielle Unterstützung vom Staat. Doch wer wie viel Stipendien erhält, ist von Kanton zu Kanton sehr verschieden. Der Dachverband der Studierenden will das ändern. Er hat heute eine Initiative für einheitliche Stipendien lanciert und irritiert damit die Kantone. Freddy Gasser.
Seit über 40 Jahren ist die föderalistische Organisation der Ausbildungsbeiträge den Anforderungen nicht gerecht.
Mit einer kleinen Lautsprecheranlage versucht die Studentin Rahel Sigris, den Berufsverkehr zu übertönen. Zusammen mit ihren Mitstreiterinnen vom Dachverband der Schweizer Studierenden VSS will sie heute Morgen beim Hauptbahnhof Bern mehr Gehör finden für die Stipendieninitiative, die der VSS heute lanciert hat.
Die Initiative will eine Harmonisierung des Stipendienwesens in der Schweiz, das heißt, die Kompetenz über die Gesetzgebung und die Gesetzgebung zur Finanzierung soll zum Bund hin verschoben werden.
Die großen Unterschiede zwischen den Kantonen sollen verschwinden. Heute gibt der Kanton Jura 87 Franken, der Kanton Schaffhausen dagegen nur 17 Franken pro Einwohner für Stipendien aus. Künftig, so die Initiative, sollen Stipendien landesweit einheitlich einen minimalen Lebensstandard sichern. Zweimal schon, Anfang der 70er und der 90er Jahre, scheiterten ähnliche Vorlagen. Doch inzwischen hätten sich die Studienbedingungen markant geändert, vor allem seit der Einführung des Bologna-Systems vor 10 Jahren.
Erstens wurden die Beiträge kleiner und der Bund hat sich zusehends aus der Verantwortung zurückgezogen.
Die Bundessubventionen für Ausbildungshilfen seien zwischen 1990 und 2008 von 40% auf 9% gesunken. Und das, obwohl es wegen der heute stärker verschulten Studiengänge viel schwieriger sei, neben dem Studium noch zu arbeiten. Probleme, die auch die Kantone lösen wollen. Sie vergeben die Stipendien. Jahrzehntelang rangen sie um einen gemeinsamen Nenner. Vor einem Jahr einigten sie sich auf einheitlichere Kriterien für die Vergabe und gemeinsame Höchstansätze. Ein volles Hochschulstudium soll mit maximal 16.000 Franken pro Jahr unterstützt werden können. Allerdings tritt die interkantonale Regelung erst in Kraft, wenn 10 Kantone dabei sind. Jetzt sind es 4. Deshalb, so Francis Käser von der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz, seien die Kantone etwas irritiert vom Zeitpunkt der Stipendieninitiative.
Diese Initiative bremst oder kann zum Teil in den Kantonen zu einem Abwarten wirken. Notabene im Kanton Aargau hat sich der Stipendienverantwortliche dahingehend geäußert, dass der Kanton Aargau abwartet auf und schaut, ob da die Initiative zustande kommt.
Die Initianten geben sich unbeirrt. Das Konkordat, also die gemeinsame Regelung der Kantone, gehe ohnehin zu wenig weit, so Mitinitiant Jean-Christophe Schwab vom Gewerkschaftsbund. Insbesondere seien dessen Maximalbeträge zu tief und es sei falsch, dass bis zu einem Drittel der Unterstützung mit Darlehen statt Stipendien finanziert werden sollen.
Darlehen sind ein schlechtes Mittel für die Ausbildungsfinanzierung. In der Initiative gibt es mehr einen Fokus auf Stipendien und das ist gerechter für die Studierenden.
Stipendien und Darlehen, das sei der Kompromiss, den die Kantone zu tragen bereit seien, betont hingegen Francis Käser. Was die Vereinheitlichung der Stipendien anbelangt, setzen die Kantone auf Freiwilligkeit. Eine Strategie, die er nachvollziehen könne, sagt von Universitätsseite Rektor Andreas Fischer von der Uni Zürich. Obwohl er grundsätzlich auch die Initiative der Studierenden gut finde, aber...
Die Bildungslandschaft in der Schweiz ist sehr kantonal organisiert. Die Kantone zahlen die wesentlichen Beiträge für die Universitäten und die Fachhochschulen. Und ich denke, gesamteidgenössische Initiativen haben es in diesem Umfeld schwer.
Ob sich die Initianten mit einer einheitlichen nationalen Regelung zu viel vorgenommen haben, wird sich weisen. Bis Januar 2012 bleibt ihnen Zeit, die 100.000 Unterschriften für ihre Stipendieninitiative zu sammeln.
Das Jahr 1960 ist ein afrikanisches Schicksalsjahr. Nicht weniger als 17 Kolonien wurden damals in die Unabhängigkeit entlassen und zu eigenständigen Staaten. Die Bilanz nach 50 Jahren ist sehr durchzogen. In vielen Ländern herrschen Autokraten, die wirtschaftliche Entwicklung stockt oder kommt nur langsam in Gang. Mancherorts grassiert der Hunger. Warum? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden hat mit dem renommierten britischen Afrika-Spezialisten Paul Collier über dieses schwierige erste halbe Jahrhundert afrikanische Unabhängigkeit gesprochen.
Wer sich mit Afrika befasst, muss Geduld haben und Optimist bleiben. Das gilt auch für Paul Collier. Zur Frage, ob das Unabhängigkeitsjubiläum ein Grund zum Feiern sei.
Well, I think, first of all, the last 10 years have been very much better than the previous 40. So we're already seeing.
Das letzte Jahrzehnt sei viel besser verlaufen als die vorangehenden 4 Jahrzehnte. Zeichen des Fortschrittes seien erkennbar, meint der berühmte Afrika-Ökonom der britischen Oxford University. Das große Hindernis seien aber die vielen Pseudodemokratien mit gefälschten Wahlen. Die Naivität der westlichen Entwicklungspolitik habe dazu beigetragen.
I think the international community was naive 20 years ago after the fall of the Soviet Union in pushing elections as the first step of democracy. Actually, I think elections should be the last step in building democracy.
Die internationale Gemeinschaft habe Wahlen als ersten Schritt zur Demokratie propagiert, sie praktisch zur Bedingung gemacht für Entwicklungshilfegelder. Sie seien aber der letzte Schritt, findet Paul Collier. Zu früh eingeführt, schadeten Wahlen sogar der Demokratisierung.
By forcing elections before anything else was there to preserve the integrity of the elections, what we got was crooked conduct in elections and we got winners.
Die Folge seien gefälschte Urnengänge gewesen, deren Sieger sich daran gemacht hätten, die Opposition auszuschalten. Das Resultat seien korrupte Diktatoren und Klientelwirtschaften. Besser hätte man zuerst die Institutionen aufbauen sollen, die für eine funktionierende Demokratie notwendig seien.
building the institutions, the checks and balances, a credible, independent judiciary, a parliament that had the power to actually check the executive.
Eine unabhängige Justiz, ein Parlament, das die Regierung in Schach halten könne. Anfangen solle man mit den Institutionen, die mit Geld zu tun hätten.
Patronage politics depends upon looting money. The two places that it goes to loot money are the financial sector and the budget.
Klientelwirtschaft funktioniere über Plünderung. Davon seien der Finanzsektor und das Staatsbudget betroffen. Diese müssten als erstes wasserdicht gemacht werden, sagt der Afrika-Experte.
There are many financial centers in the tax havens and so forth that are still complicit in plunder. You can lead the effort to close those down.
Zu viele Finanzplätze machten mit bei der Plünderung afrikanischer Staaten. Die Schweiz könne führend sein im Bestreben, ihnen einen Riegel zu schieben. Dies, weil sie weltweit erstmalige Erfahrung mit der Rückgabe von Potentatengeldern gesammelt habe. Paul Collier sieht aber auch Lichtblicke auf dem schwarzen Kontinent. Botswana etwa. Es habe sich von einem bitterarmen Land zu einem Land gemausert, das den Vergleich mit den Industriestaaten nicht scheuen müsse.
It harnessed its diamonds successfully for development. It had a transparent budget process. It had a prudent policy of saving.
Es habe den Erlös aus dem Verkauf seiner Diamanten für die Entwicklung eingesetzt. Das gelang, da es drei gute Präsidenten in Folge hatte und eine funktionierende Demokratie. Zudem habe der Diamanthändler De Beers mit der Regierung zusammengearbeitet, anstatt das Land zu plündern.
The same diamonds that developed Botswana destroyed Sierra Leone. And that shows that
die gleichen Diamanten, die Botswana erlaubten, reich zu werden, zerstörten Sierra Leone. Das zeige, dass es auf Entscheidungen ankomme und dass die demokratischen Institutionen da sein müssten, um solche Entscheidungen möglich zu machen. Damit wagt der britische Ökonom Paul Collier einen Ausblick. Zwei große Chancen eröffneten sich nun für Afrika.
The big opportunities for Africa are the arrival of China and the high level of global commodity prices. That will pump in a huge amount of money, far more than aid has ever been.
China, das massiv Geld investiere, um Rohstoffe zu sichern und die hohen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt. Das werde mehr Geld nach Afrika bringen, als es die Entwicklungshilfe je getan habe. Ob die afrikanischen Länder den Weg aus der Armut fänden, das hänge davon ab, ob sie diesen neuen Rohstoffreichtum intelligent einsetzten. Auch heute, 50 Jahre nach der Unabhängigkeit.
Was ein Forscher, eine Forscherin braucht, sind Neugierde, Fantasie, Intuition, Begabung und er oder sie darf das Staunen nicht verlernen. Ziemlich genau dasselbe gilt auch für Kunstschaffende. Was geschieht, wenn ein Künstler sich wissenschaftliche Fragestellungen vornimmt und sie mit künstlerischen Methoden angeht, zeigt derzeit eine Ausstellung im Kunstzeughaus Rapperswil mit Werken des Schweizer Künstlers Christian Waldvogel. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin war dort.
Wo ist der oberste Punkt auf der Erde? Wo ist nicht der Nordpol, nicht der Südpol, sondern wo ist der Westpol? Und wie entkomme ich der Erddrehung? Das ist die Art Fragen, die Christian Waldvogel, Jahrgang 71, umtreibt. Ein Stück weit steckt Naturwissenschaft drin, ein Stück weit steckt Kunst drin.
Ich muss grundsätzlich sagen, dass ich nicht einen großen Unterschied sehe zwischen Naturwissenschaft und Kunst. Beide Disziplinen sind auf der Suche nach Erkenntnis,
sagt Christian Waldvogel. Erkenntnis in der Naturwissenschaft artikuliert sich in der Regel in einem wissenschaftlichen Aufsatz, der Material, Methode, Ergebnisse und Interpretation eines Experimentes beschreibt. Ein Aufsatz, der dann der Welt in einer wissenschaftlichen Zeitschrift präsentiert wird. Erkenntnis in der Kunst artikuliert sich als ein Werk, ein Kunstwerk, das dann in einer Ausstellung mit dem Publikum kommuniziert. Der Weg zu beidem, Erkenntnis in der Wissenschaft und Erkenntnis in der Kunst, ist vielleicht tatsächlich nicht so unähnlich.
Ich interessiere mich für etwas, ich beschäftige mich mit etwas, sei es eine Theorie, sei es ein Buch, ein inhaltlicher Stoff, etwas aus der Geschichte oder das Werk eines Künstlers oder das Werk eines Wissenschaftlers, was auch immer. Und dann beginnen sich Konzepte zu verdichten, dann kommen Ideen, dann das wird dann immer schneller und immer schneller und irgendwann ist es dann da.
Allerdings sind Erkenntnisse in der Naturwissenschaft in der Regel wiederholbar von Dritten. Also, wenn ich als, sagen wir Physiker, lese, was ein Fachkollege herausgefunden hat und ich vom gleichen Fach bin, dann kann ich sein Experiment nachbauen und sollte zu denselben Ergebnissen kommen, wenn ich mich genau an das Rezept des Kollegen halte. Kunst funktioniert in der Regel doch anders, obwohl es in jedem Museum immer Besucher gibt, die murmeln, das könnte ich auch. Eine der bekannteren in Rapperswil ausgestellten Arbeiten von Christian Waldvogel heißt Globus Cassus. In großflächigen architektonischen Skizzen, in Computeranimationen und in dreidimensionalen Modellen zeigt Globus Cassus, wie wir unsere physische Erde total umbauen könnten. Umbauen von der soliden Kugel, auf deren Oberfläche wir jetzt leben, umbauen in einen eleganten, abgeflachten, äußerst filigranen Hohlkörper mit 85.000 Kilometern Durchmesser, auf dessen Innenseite wir uns neu einrichten würden.
Ich habe dieses Projekt gemacht, unter anderem, weil ich herausfinden wollte, wie weit kann ich eigentlich denken.
Ziemlich weit, denn wenn man die gesamte Welt umbaut,
dann muss man damit leben können, dass nichts mehr heilig ist quasi, also es gibt keine Natur mehr, selbst der Regentropfen, der dann vielleicht mal wieder fällt, ist eigentlich entworfen.
Wobei Christian Waldvogel diese Erde 2.0 nicht als erstrebenswertes Utopia zeichnet, sondern als Gegenwelt zu unserer Welt.
Das ist das Gegenteil unserer Welt. Das ist nicht etwas, was wir machen sollen, sondern es ist etwas, was wir gebrauchen können als Messinstrument für unsere Welt, um dann zu realisieren, was wir hier auf unserer realen Welt machen können und sollen.
Das allerdings wäre ja dann auch eine Form der Erkenntnis, gefunden mit künstlerischen Mitteln. Übrigens, der oberste Punkt der Erde, der liegt auf dem Polarkreis und wandert einmal am Tag rund um die Welt. Und der Westpol der Erde, der befindet sich im obersten Stockwerk des höchsten Hauses von Hongkong. Und der Erdrotation entkommen wir nur mit Hilfe der Patrouille Suisse.
Patrick Tschudin. Die Ausstellung mit den Werken von Christian Waldvogel im Kunstzeughaus Rapperswil dauert noch bis zum 22. August. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger und für die Nachrichten Kurt Witschi. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.